Ich bin dankbar, dass wir auch aus der Kirchengeschichte zu diesen Tränen Jesu ein klein wenig etwas aufgezeigt bekommen haben. Augustinus hat uns 354 bis 430 gerade auch zu diesen Tränen Christi, das als ein Vorbild uns dienen soll für eine christliche Trauer, sagt er. Er schreibt weiter: Christus weint um Lazarus, nicht weil er tot war, sondern weil er ihn ins Leben zurückrufen musste. Merken wir das? Das ist ein ganz anderes Denken. Wir denken, wenn wir hier sind, dann haben wir es so gut. Es ist alles prima. Ja, er dreht den Spieß einfach rum und sagt, er traue darum, dass er ihn nicht dort im Paradies lassen darf, sondern wieder zurückholen muss in dieses dunkle Tal. Augustinus lehrt uns, dass das Weinen Jesu das richtige Gleichgewicht zwischen Glaube und Auferstehung, zwischen natürlicher menschlicher Trauer und göttlicher Barmherzigkeit nahebringt. Tränen, sagt Augustinus, sind das Grundwasser der Seele. Wo dieses Grundwasser fehlt, herrscht Trockenheit, ist das Leben verdorrt, anstatt zu erblühen. Wir merken ein ganz anderer Gedanke. Wir wollen bloß nicht weinen, ja, aber hier tut er den Tränen einen großen Schatz beimessen. Der Johannes Chrysostomus, der als ein Goldmund, weil er einfach solche Redegewandtheit hatte, genannt wurde, betont die doppelte Natur Christi in diesem Moment, wo er hier weint. Und er stellt fest, dass Jesus als Mensch weint und damit seine menschliche Natur zeigt, während er Lazarus als Gott auferweckt und damit seine göttliche Natur offenbart. Clemens von Alexandria, 150 bis 215, man hat immer die Fragezeichen dabei, wenn man es nicht genau weiß, sieht in den Tränen Jesu ein Zeichen seiner Liebe zu den Menschen. Er schreibt: Wie der Herr Jesus über Lazarus weinte, so weint er auch über unsere Seele, wenn sie in Sünde gestorben ist. Diese Sichtweise lädt uns ein, Christi ständiges Mitgefühl für unseren geistlichen Zustand und seinen Wunsch auf Genesung und Auferstehung, ja, aus diesem geistlichen Tod zu erkennen. Vielleicht noch einmal ein wenig etwas Griechisches. Und zwar der Begriff, der hier für dieses Weinen genommen wird, ist Eda Krysan und wird verwandt für ein leises Weinen, ein leises Tränenvergießen. Also nicht ein lautes Gebrüll und Geheule. Dieser Begriff für ein lautes Wehklagen ist ein anderer Begriff. Und so sehen wir eigentlich, dass hier in dem Weinen Jesu dort am Grabe des Lazarus Jesus in einer inneren tiefen Trauer hier diesen Akt des Weinens uns darbringt. Und diese Tränen sprechen Bände. Ein erster Punkt: Warum weint Jesus hier? Gibt es da irgendwelche Gründe? Die Kirchenväter haben natürlich rauf und runter jede Menge Gründe angeführt, aber ich möchte jetzt nicht in die Diskussion eintreten, wer jetzt das und jenes gesagt hat, sondern ich möchte einfach das, was uns am plausibelsten erscheint und wo ich sagen könnte, dass das am ehesten zutrifft, auch hier ein Stück weit uns nahe bringen. Jesus ist hier die Hauptfigur in dieser ganzen Aktion. Wenn wir die Vorgeschichte ein Stück weit sehen, nicht erwartet, dann stirbt der Lazarus, die Martha kommt zu ihm und bekommt diesen ungeheuren Satz zu hören: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und wer da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das, Martha? Dieser Satz ist so programmatisch, so ausschließlich. Ich habe meinen Schülern immer wieder gesagt, wenn ich diese Ich-Bin-Worte anschaue, dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es stimmt nicht, dann ist Jesus in die Tonne zu tun. Dann ist er ein Irrer. Dann kann ich nur sagen, mit diesen Worten, wenn da oben in der Regierung jemand im Bundestag sagen würde, also liebe Leute, ich bin die Auferstehung und das Leben, würden sie wahrscheinlich alle einen Lachkrampf kriegen und sagen, hol du mal schnell Sani, ja, der muss jetzt irgendwo ruhig gestellt werden. Oder aber, dieser Satz stimmt. Dann reißt er unseren ganzen Horizont letztendlich ein. Von geboren werden, hier in Raum und Zeit eingesperrt sein und wieder vergehen. Wenn Jesus diese Auferstehung ist, und das hat er mit diesem Wort letztendlich mit der Tat unterstrichen. Und jetzt ist da dazwischen dieses, er weint. Das heißt dann zuerst, er ergrimmt, er weint, er spricht. Ja, ganz kurz, staccatoartig. Und jetzt ein erstes könnte ich hier anführen, dass das Weinen ein Mitleidsakt ist. Das kann man sich auch gut vorstellen. Die Tränen der Maria, die rühren ja jeden. Die Schwestern sind jetzt ihrem, wie soll ich sagen, Ernährer. Der Bruder hat auch die Vorsorge und die Fürsorge für die zwei Schwestern übernommen, ja, entledigt. Das heißt, sie haben jetzt im Moment gar nicht gewusst, wie geht es denn überhaupt weiter. Und das rührt Jesus. Das ist nicht so, dass Jesus dann kommt und sagt, ah, Leute, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Ja? Und es wird schon weitergehen. Irgendwelche billigen Sprüche. Nein, er ist betrübt und das, er überlässt es auch nicht seinen Empfindungen, sondern er ist überwältigt von dem, was letztendlich hier auch abläuft. Wir werden ja oft von unseren Neigungen und Leidenschaften irgendwo hin und her geworfen und beherrscht, aber davon ist Jesus frei. Er weint mit. Und das ist kein Wunder. Warum? Was sagt der Hebräerbrief? Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten. Der genauso wie wir versucht wurde, doch ohne Sünde. Schon im Alten Testament wurde darauf gesehen, dass der hohe Priester nicht einer ist, streng, unbarmherzig, sondern dass er sanftmütig und mitleidig ist, um einfach den Elenden und Trauernden einen echten Trost geben zu können. Hiob führt auch das an, dass, und sagt, dass er gerne mit Wort und Tat getröstet habe. Und jetzt, unser Erlöser, er rühmt sich letztendlich, die Müden und die Beladenen können zu ihm kommen, um dort ihren Kummer und ihre Not abzuladen. Er sagt, ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Ist das nicht wunderbar? Sonst hört man das nicht. Sonst heißt es, ach komm, bleib du mit deinem Kram alleine. Ja, ich bin schon genug belastet mit sonstigen Dingen. Nein, hier haben wir den einen, der sagt, deine Seele will ich zur Ruhe bringen. Und ein heidnischer Kaiser sagte einmal, niemand muss ungetröstet von einem Angesicht eines Fürsten hinweggehen. Und dafür hat er den Titel bekommen, Freude des menschlichen Geschlechtes. Und wenn wir jetzt sehen, dass Jesus niemanden abweist, der mit Kummer und Not kommt, dann können wir sagen, dass er in der höchsten Bedeutung diesen Titel Freude des menschlichen Geschlechtes eigentlich verdient hätte. Jesus hat seine Tränen ja komischerweise selber verursacht. Er hat ja gewartet, bis der Lazarus gestorben ist, aber mit einem ganz besonderen Zweck, dass dieses Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben, nachher die richtige Unterstützung bekommen hat. Er hat zuerst gesagt, ich bin das. Und nachher holt er den Lazarus aus dem Grab heraus. Und damit hat er dokumentiert, 4 Tage heißt es, haben die Juden in ihrer Lehre dergestalt, dass die Seele nach dem Tod noch 4 Tage dort in der Gegend sich aufhält und dann erst ins Totenreich geht. Und jetzt ist dieser Lazarus 4 Tage tot. Und es kann nur der Messias sein, der dann jemandem das Leben wieder gibt. Das war ihnen allen völlig klar. Und das ist eines der, das letzte Wunder, das Messianische, das stärkste überhaupt. Um ein Stück weit ihnen zu zeigen, hier steht der Herr über Leben und Tod. Und sie haben ab da nur noch getrachtet, ihn umzubringen. Und dazwischen haben wir dieses mitleidige Jesus weint. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Zusammenhänge ein Stück weit auch uns noch einmal vor Augen führen. Die erste Ursache, das Mitleid. Die zweite Ursache seiner Tränen, ja, wie kann es anders sein, der Tod. Dieses harte, unvermeidliche Los für jeden von uns. Gibt es jemanden, der da ausgeschlossen ist, Hand hoch? Also wir sehen, da sind wir alle involviert, da kann sich keiner den Titel geben, ich komme da drum rum. Außer Jesus kommt vorher wieder, dann ist aber die Sache vergessen, dann haben wir einen anderen Punkt hier. Ja, seiner Macht muss ein König wie der unbedeutendste Angestellte und Diener erliegen. Das zarte Kind, der starke Jüngling, werden seine Beute, wie der zitternde Greis. Kein Adel, kein Reichtum, keine Frömmigkeit, keine Kunst der Ärzte sind irgendwie in der Lage, diesem Tod Einhalt zu gebieten. Und er ist unerbittlich gegen Ströme von Tränen. Niemand ist vor diesem Augenblick sicher. Wer weiß schon, ob er in 10 Minuten noch hier so stramm da sitzt, wie wir es jetzt tun. Wir sind alle in der Wartestation des Todes. So sehr wir das immer wieder auch verdrängen. Und der Tod zeigt ja sich Jesus nicht nur als derjenige, wo wir nachher 1,80 unter der Erde liegen, sondern er bringt ja im Gefolge noch eine ganze Menge an, ja, wie soll ich sagen, Unmöglichkeiten und Unbilligkeiten mit sich. Krankheit, Jammer, Schmerz, Leid, Trübsal. Das sind die Freunde des Todes. Und das ist nichts anderes doch als Unpässlichkeit. Ein Yusuf Harari möchte natürlich diesen Tod weghaben, weil man ja so toll hier leben kann. Aber nur bitteschön für einige, nicht für alle. Da sind viel zu viele da, um diesen Genuss dann der Unsterblichkeit hier auf Erden sich zu gönnen. Nein, all diese Dinge sind Folge der Gottlosigkeit des Sündenfalles. Ja, und das wird eben im evolutiven Denken völlig ausgeklammert. Und man kann mit dem Tod auch nichts anfangen, außer dass derjenige nachher weg ist. Ein Blick, den nur unser Herr Jesus ertragen kann. Er weiß um den Tod. Er weiß auch, dass er auf ihn zukommt. Ja? Und er weiß auch das Elend der Brüder. Und es sind rettende Tränen, die er hier jetzt über den Lazarus vergießt. Und dann kommt dieses ungeheuerliche Wort noch einmal in unseren Sinn hinein, ich bin die Auferstehung. Du wirst hier gehen, aber wir werden auferstehen zum ewigen Leben. Und wir haben jetzt schon dieses ewige Leben in uns, wer Jesus einen Herrn angenommen hat. Und die große Frage ist, weißt du das, glaubst du das, dass Jesus der Sieger über Hölle, Tod und Teufel ist? Dort am Kreuz siegt er über die Sünde. Ja, was ist denn die Auferstehung Jesu 3 Tage später? Es ist der Triumph des Gekreuzigten. über all diese dunklen Höllenmächte und Todesmächte. Das ist der Triumph. Und da gehören wir dazu. Eine dritte Ursache. Wir hatten jetzt das Mitleid, den Tod. Die dritte Ursache seiner Tränen werden auch dort angegeben. Die Umstehenden sagten dann, schaut, wie hat er ihn so lieb gehabt, den Lazarus. Und sie haben genau gewusst, diese Tränen Jesu sind Liebestränen. Man kann es gar nicht richtig verstehen, er hätte ja frühzeitig kommen können, dann hätten sich das alle erspart. Aber um der Umstehenden willen, um der Martha und der Maria willen, hat er so lange gewartet und um der Jünger willen, um ihnen zu zeigen, wer er ist. Wunderbar ist das. Hier wird der Lazarus, bekommt einen Titel. Sein Freund. Sein Freund. Lazarus ist der Freund Jesu. Das ist doch ein ganz köstliches Titelchen. Wo haben wir denn noch Freunde Gottes? Kennst du noch einen? Einen, der wird als Freund Gottes genannt. Danke, ganz genau. Jesaja 41 und Jakobus steht es, der Abraham sein Freund. Was ist das für eine Auszeichnung? Und jetzt heißt es hier, der Freund Lazarus. Und man kann sich ja jetzt dann nicht, wenn jetzt jemand weiters weg ist, der vielleicht Nachbarschaft und man sieht ihn ab und zu nur, aber ein Freund, der weggeht, da geht ein Stück von unserem Herzen mit in das Grab hinein. Und deswegen weint Jesus, weil ihn das so ergreift, weil er diesen Lazarus in- und auswendig gekannt hat und seine Schwestern. Und jetzt weint dieser Jesus. Was ist das für eine wunderbare Sache, einen echten Freund zu haben? Wir haben für unsere Kinder immer wieder gebeten, Herr, gib ihnen gute Freunde. Nicht nur solche, mit denen sie irgendwo einen Streich machen und die sie nachher, wo sie dann für andere das Ding ausbaden müssen. Oder irgendwelche Trinkkumpel oder Sportfreunde, die man eben dann zum Sport hat und dann war es das gewesen. Nein, echte Freunde, so wie Jonathan und David. Sie stärkten sich in Gott. Und dann sagt David am Ende, wie Jonathan gestorben war, seine Liebe war mir mehr wert als Frauenliebe. Wir sehen etwas, was hier Gott diese Herzensverbindung schenkt. Und es ist wunderbar, jetzt sind keine jungen Leute hier, aber es ist so wichtig, dass junge Leute gleichgeschlechtliche Freunde haben. Und wir denken immer gleich an dieses ganze, wie soll ich sagen, Sexuelle. Überhaupt nicht. Sondern hier ist eine Vorbereitungszeit für die Ehe. Dass man sich treu ist, dass man einander die Herzen ausschüttet, dass man einander Rat gibt, dass man einander Wegleitung gibt, dass man einander Hilfestellung gibt auf dem Weg. Das ist das, was echte Freundschaft ausmacht. Hussai heißt, ist der Freund Davids gewesen. Und wie behandelt dieser David den Hussai, seinen Freund? Der David musste von Absalom fliehen. Und was war? Der Hussai sagt, lass mich mitgehen. Du brauchst mich. Ich will dich unterstützen. Und David sagt, nein, ich kann dich nicht da gebrauchen. Wie wäre mir die Kinnlade runtergerutscht? Ja, wenn ein Freund mir das so sagen würde. Aber der Hussai hat sich gefallen lassen und ist auf ganz andere Art und Weise nachher zu einer Hilfe für den David geworden. Ja, und so sehen wir, wie ein Herz das andere stärkt, auf dem Wege ein Stück weit mit Not und allem, was da zusammengehört, letztendlich stärkt. Das ist eine Freundschaft, die wir uns erbitten dürfen. Herr, gib uns gute Freunde, nicht Trinkkumpel. Und bei Jesus heißt es, wer hat eine größere Liebe, als dass er für seine Freunde das Leben lässt? Das geht, da würde man ja noch verstehen. Aber wer für seine Feinde das Leben lässt, wie sehr hat Jesus alle, auch seine Gegner, ins Herz geschlossen? Ja, wer sollte ihm nicht seine Freundschaft anbieten? Lieber Herr, dass du doch mein Freund seiest. Das ist doch das Wunderbare. Und unser Herr Jesus wirbt immer zuerst um diese Freundschaft. Und wir sehen, ja, diese Liebe, die hier am Anfang jetzt von den einen angeführt wurde, gipfelt letztendlich auch in der Freundschaft Jesu, nicht nur zu Lazarus, sondern auch zu uns. Kommt doch her, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist Freundschaft. Er lädt sich unserem Dreck noch auf die Schulter drauf. Er sagt nicht, komm, sei verschwind, hab genug mit mir selber zu tun. Nein, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was doch da verloren ist. Und Christus bittet, dass dieser Zustand dieser Gottentfremdung ein Stück weit zur Seite geschoben werden kann. Lasst euch versöhnen mit Gott. 1. Korinther 5. Ja, das Wunderbare, dass Jesus uns hier diese Türen zum ewigen Reich schon lang aufgeschlossen hat. Und er möchte uns dort hineinladen. Jetzt haben wir ein Stück weit die Ursachen der Tränen gesehen, Liebe, der Tod, das Mitleid. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was wir aus den Tränen Jesu doch lernen können. Es sind 6 Punkte, die ich mitgebracht habe. Als erstes, Jesu Tränen zeigen uns, er ist ganz Mensch. Das war ja in der ersten Christenheit die große Frage, wie viel ist Jesus Gott? Wie viel ist er noch Mensch? Ist er 100% Mensch und 100% Gott? Oder ist es 50-50? Oder wie sollen wir es uns denken? In unserem Denkhorizont passt es nicht hinein, dass hier ein Gott ist und zugleich Mensch. In diesem Streit, den sie damals geführt haben, sind sie nachher in einem Konzil, haben gesagt, Christus war ganz Mensch und er war ganz Gott. Das lässt sich nicht irgendwie auf eine Prozentzahl festschweißen. Ja, und mehr haben wir auch nicht. Und das ist auch gut so. Und jetzt enthüllt sich hier ein Stück weit seine vollkommene Menschheit. Wir berühren hier letztendlich ein Stück weit ein Geheimnis, das für unsere menschliche Vernunft in dieser Weise nicht fassbar ist. Die Gottheit, sie bleibt immer gleich. Gottheit ist keinem Wechsel unterworfen. Gottheit hat keine Veränderung. Sie ist unwandelbar und ewig. Die Menschheit dagegen ist immer in einem Fluss unterwegs. Sie ist wandelbar, sie entwickelt sich, Menschheit verändert sich. Wir sehen das in unserer Geschichte ja auch schon. Und das eine ist, dass wir Erregung, Trauer, Schmerz unterworfen sind. Die Gottheit, ja, sie ist letzten Endes zuerst und auch zuletzt Unendlichkeit. Unendlichkeit der Macht, Unendlichkeit der Weisheit, Unendlichkeit der Größe, Unendlichkeit der Güte und die Menschheit, ich danke dir ganz herzlich. Menschheit ist, ja, soll das mal ein Stück weit noch verdeutlicht werden, diese zwei, die Gottheit und die Menschheit. Und all dieses kommt in Jesus zur Deckung. Die Menschheit ist in jeder Weise beschränkt. Wir sind eingezwängt in Raum und Zeit und können uns auch über diese Schranken nicht hinaus bewegen. Es geht nicht. Und wenn im Epheserbrief es heißt, auserwählt vor Grundlegung der Welt, dann muss ich nur sagen, ich verstehe das nicht. Ich kann nicht vorgeburtlich denken. Ich kann nicht aus diesem Raum-Zeitgefüge heraus in Unendlichkeitsräume hineindenken. Aber dort wird ein Stück weit uns präsentiert, du bist von Anfang an schon ein Gedanke Gottes. Und jetzt muss man sich denken, dass diese Gedanken Gottes einfach in den Mülleimer oder in der Pharmaindustrie verschwinden. Grauenhaft. Und eine Partei, die sich mit einem C davor noch schmückt, ist jetzt Steigbügelhalter für eine immer größer werdende Zahl von Kindern, die das elektrische Licht nicht mehr erblicken dürfen, weil ideologische Gründe hier meinen, die brauchen wir einfach gar nicht, die müssen weg. Ein grauenhafter Mord und Totschlag. Aber sie werden sich in der Ewigkeit alle für diese Entscheidungen, die sie hier treffen, einmal verantworten müssen. Wir sind begrenzt und bei Gott gibt es keine Begrenzung. Wer wollte jetzt wagen, dieses Rätsel zwischen Gottheit und Menschheit, zwischen Ewigkeit und eingesperrt Begrenztheit irgendwie aufzulösen, das Unerklärliche erklären können? Wir können es beschreiben, aber mehr nicht. Erklären können wir es nicht. Und ich kann nur bezeugen, dass die Schrift mir auf der einen Seite sagt, dass Christus jetzt, dieser ewige Gott, in allem uns gleich geworden ist. Er zwängt sich hinein aus dieser Ewigkeit, aus der Unendlichkeit, hinein in Raum und Zeit, hinein in die sündliche Welt, die er nicht vorher gekannt hat, hinein in das Leid, hinein in das Sterben, hinein in alle Krankheitsnot, in alle Dämonie und in alles Leid und in alles unten durchgehen. Und jetzt sehen wir, Jesus weiß etwas wie wir von Hunger und Durst. Jesus weiß etwas von Ermüden und von Leid, von arbeitsreichem Tag und ausruhen müssen. Er weiß das Ganze. Ich will uns nur ein Stück weit verdeutlichen, wie die Ewigkeit jetzt diese Menschlichkeit empfindet. Und es fehlen mir die Worte oft. Ich kann nur beschreiben und das eine und das andere uns vergegenwärtigen. Und dann, wie dieser Herr über die Natur gebietet. Und wir sehen auch hier wieder, dieses Menschliche tritt immer wieder in den Hintergrund. Und Jesus kommt mit dem, was er eigentlich an Göttlichkeit hat, auf einmal in seinem Naturell, in seinem echten Wesen auf dieser Welt letztendlich uns zum Heil und uns zur Gesundung schlaglichtartig heraus. Dort ist er der Herr über die Natur. Dort ist er der Herr über die ganzen Elemente. Dort ist er der Herr über die Dämonie. Dort ist er der Herr über die Hölle. Und dort entreißt er die Leute aus dem Grab, der nahen Jüngling, dieses Mädchen, ja, und dann dieser Lazarus. Es sind dreimal Todeserweckungen, einmal kurz nach dem Sterben, einmal kurz vor dem Einbuddeln und einmal schon nach vier Tagen. Das heißt, es zeigt uns hier eine Entwicklung. Jesus ist in allen Bereichen der Herr, auch über den Tod. Und jetzt, denke ich, brauchen wir diese Gottheit Christi. Ja, seine unendliche Barmherzigkeit zur Vergebung meiner Schuld, seine ewige Liebe zu meiner Erlösung, seine unbegrenzte Macht, die uns aus der Sklaverei des Bösen heraus befreit. Und ebenso unentbehrlich ist uns die Menschheit Jesu, damit wir Gott nahe kommen, um ihn mir sichtbar zugänglich zu machen, um er wird einer von uns und damit zieht er uns aus diesem Schlamassel, aus diesem Drecksloch Erde hinauf in den Himmel hinüber. Ja, es stimmt, es ist ganz groß, dieses Geheimnis, Gott geoffenbart im Fleisch. Das war ein erstes. Jesu Tränen zeigen uns, er ist ganz Mensch. Jesu Tränen zeigen uns zum Zweiten, die Traurigkeit ist etwas Natürliches. Es wäre heroisch und unmenschlich, wenn wir sagen würden, Traurigkeit hat im Reiche Gottes keinen Platz. Man könnte ja jetzt ganz sagen, ja, also wir sind alle mit den Guten und so weiter nicht und wir sollen doch den Blick immer nach oben. Nein, nein. Wenn Jesus traurig ist und weint, dann öffnet er uns auch unser Herz für die Traurigkeit, die wir ausschütten müssen. Und es befreit ein Stück weit, wenn wir Traurigkeit auch zeigen dürfen. Das ist doch das Wichtige. Wir sind Menschen. Wenn wir Freude zeigen dürfen, dürfen wir doch auch Traurigkeit zeigen. Und somit hat er letztendlich durch dieses Weinen auch die Schmerzen für immer geheiligt. Das ist das Wunderbare. Wenn unser Herz verwundet ist, wenn wir nicht mehr aus noch ein wissen, wenn die Wege verrammelt sind oder wir liebe Menschen zu Grabe getragen haben, wenn wir vielleicht vom Arzt eine Diagnose bekommen, du darfst dich auf deinen Heimweg rüsten. Wie gut ist es dann, wenn wir Traurigkeit zeigen dürfen? Und der Herr Jesus weiß es. Das ist das Gute. Er sagt nicht Kopf hoch oder muss jetzt stark sein, sondern wir haben einen starken Heiland, der uns dann letztendlich im Leid auf dem Wege begleitet und vorangeht. Selig sind die da Leid tragen. Wir kennen diese Verheißung auch in der Bergpredigt, in der Seligpreisung. Sie sollen nicht getröstet werden, oder? Sie sollen natürlich getröstet werden. Das ist doch das Wunderbare. Ja, und wenn er den Lazarus hier herausholt, dann wird er auch bei uns sein, um uns herauszuholen. Wichtig ist aber, warum und wie weinen wir? Klagen wir und weinen wir nach göttlicher Traurigkeitsart, die eine, wie soll ich sagen, Reue zur Seligkeit wirkt, sagt Paulus im 1. Korinther 5. Oder trauern wir, wie die Welt trauert? Worüber trauern wir? Ist das Selbstsucht, weil vielleicht wir nicht das bekommen, was wir wollen? Ist es die Lust zu genießen, fern von Gott und ohne ihn? Ist es die Abgötterei des Herzens, dass wir den Verlust unserer Götter vielleicht beweinen? Ist es Unglaube, der die zukünftige Erlösung, die Ruhe und Freude der Ewigkeit uns verhüllt? Ist es Misstrauen über die gegebenen Verheißungen? Das sind ja alles Punkte, die uns auch zum Tränen rühren können, natürlich. Aber Gottes Wort ist doch nichts Wackeliges, sondern Gottes Wort ist ein Fels. Und wenn er etwas sagt, dann brauchen wir nicht Misstrauen, Unglauben, Selbstsucht oder sonst irgendwelche Dinge voranschieben. Wer ist denn Gott, dass er sein Wort gibt und wir dann messen und abmessen? Stimmt oder stimmt nicht? Kann sein, kann nicht sein. Wer sind wir denn, dass wir Gottes Wort in dieser Weise letztendlich in Frage stellen? Adam und Eva haben das vorgegaukelt gekriegt und sie sind furchtbar reingefallen. Lasst uns an diesem Wort, was er uns gibt, festhalten. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41, Vers 10. Lern diese Worte auswendig und wenn du dann in Trübsal kommst und Not, dann nimm diese Worte her. Sie sind keine leeren Worte. Dann sind wir am Fuße des Kreuzes und schütten dort unseren Schmerz und unsere ganze Pein aus in der Überzeugung, ja, Jesus siegt. Er hat ewig seinen Sieg festgehalten. Und dann werden die Tränen, die wir vergießen, auch göttliche Tränen, Tränen der Buße und der Reue über das Versäumnis, was auch uns immer wieder ansteht. Der dritte Punkt, Jesu Tränen zeigen uns, bei ihm ist immer Anteilnahme. Ich habe das vorhin von den Oberen schon gesagt, da wird uns keiner kennen und auch nicht eine Träne über uns weinen. Aber das Bild ist so rührend, so voller Trost und Hoffnung, dass hier, was hier geschildert wird, Jesus am Lager der Kranken, Jesus im Haus der Trauer, Jesus an den offenen Gräbern, wo es gilt, ein Bedürfnis zu stillen, eine Last zu erleichtern, eine Mühe zu versüßen, eine Erlösung zu stiften. Da war doch Jesus da. So wandelt er als einer auf dieser Erde, der sich nicht scheut. denen, die unten sind, die Hand zu reichen. Und wir schließen daraus den Schluss, was er jetzt für einen jeden auch von uns tun kann. Was er damals getan hat, ist nicht nur Vergangenheit, sondern er ist gestern, heute und morgen derselbe. Also wird er auch uns heute die Hand reichen, wenn wir da niederliegen und das Bedürfnis haben, dass er uns tröstet. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Durch seine Allwissenheit sieht er alles. Durch seine Allwissenheit und durch seine Unendlichkeit umfasst er alles. Ist das nicht wunderbar? Unbegrenzte Macht. Und in seiner Gnade liebt er alle. Durch seine Erfahrung im Leid versteht er auch alles und kann uns hindurchtragen. Eile doch zu ihm ohne Furcht. Eile doch zu ihm in all deinen Nöten. Eile doch zu ihm in völligem Vertrauen. Kennt ihr eine Furcht, die er nicht verscheuchen könnte? Könnt ihr einen Kummer, den er nicht wegnehmen könnte? Kennt ihr eine Gefahr, aus der du nicht errettet werden könntest? Kennst du eine Klage, die er nicht stillen könnte? Wir merken, wir werden völlig entblößt, wenn wir diese Unendlichkeit, die Jesus letztendlich auch verkörpert, einmal richtig durchdenken. Wir haben keinen Grund mehr zu verzagen. Wir haben keinen Grund mehr, den großen Klagegeist anzurufen. Wir haben keinen Grund mehr, dass wir letztendlich völlig verzagen. Er ist es, der uns hält. Weißt du, und wenn du im Straßengraben liegen solltest und nicht mehr weiter weißt, dann kommt er und sagt, du, lass uns zusammen weitergehen, ich bring dich ans Ziel. Das ist das Wunderbare. Die Anteilnahme Jesu beschränkt sich nicht auf irgendwelche frommen Worte oder irgendwelche Sprüche, sondern er greift uns unter die Arme und sagt, lass uns weitergehen, ich bringe dich ans Ziel. Kein Mensch wird oben, wenn wir dort vor Jesus einmal stehen, sagen können, ach, also da hätte ich mich selber rausgehangelt. Da war ich stark genug und habe es auch gut hingekriegt. Alle Ehre wird Jesus zuteil. Nicht einer wird sagen können, boah, gut waren wir. Das wollen wir ja immer wieder nicht. Aber so führt uns Jesus. Unser ungläubiges Herz, das soll hier letztendlich abgewendet werden. Wir haben keinen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, doch ohne Sünde. Und dort können wir hingehen, wer den Hebräerbrief weiterliest, dass wir Barmherzigkeit und Hilfe bekommen, wenn wir sie nötig haben. Die kriegen wir nicht auf zu, wie soll ich sagen, dass wir es irgendwo aufstapeln können, sondern komm, jetzt nehmen wir uns da ein bisschen Kraft runter aus dem Päckchen, ja, was wir da so haben. Nein, nein, das kriegen wir dann, wenn wir es brauchen. Ein vierter Punkt, Jesu Tränen zeigen uns, bei ihm ist der einzige Trost an Gräbern. Heute Mittag, so Gott will und wir leben, möchte ich zu meiner Mutter und zu meinem Vater ins Grab, um einfach zu schauen. Und gerade dort an den Gräbern können wir dann dieses Wort Jesu uns vornehmen, Jesus weinte. Das ist doch das Wunderbare. Ein Grab ohne Jesus ist eine Katastrophe. Wir waren jetzt bei einer Beerdigung familiär und wenn meine Frau nicht etwas gesagt hätte, hätte niemand was gesagt. Und dann war noch irgendeiner aus dem Schweizer Raum, der auch noch einige Worte gesagt hatte. Ja, ich habe dann noch bei der Einsetzung etwas gesagt. Aber so ist das. Die Welt hat keine Antwort mehr auf die Frage des Todes. Wie soll sie auch? Wenn nicht Jesus, der große Sünderheiland, gesagt hätte, ich bin die Auferstehung. Der Tod ist entmachtet. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und erst dann, wenn wir Jesus wirklich haben, dann wird uns auch die Stätte des Grauens, ein Friedhof ist das eigentlich, da ist uns deutlich gemacht, unser Leben ist beendet. Aber auch dann bitten wir den Herrn, dort, da werden wir keine Klagelieder einfangen, sondern dann werden wir loben und danken, dass der Herr uns so weit gebracht hat, dass wir dort zur Ruhe kommen. Und dann werden wir auch nicht die Toten dort suchen, sondern dann werden wir sie dort suchen, wo sie wirklich sind, in der Ewigkeit, wenn sie mit Jesus heimgegangen sind. Und wenn sie nicht mit Jesus heimgegangen sind, dann, ja, dann, ich möchte gar nicht weiter sagen. Und jetzt sagt dieser auferstandene Jesus, Lazarus, der Freund schläft, er schläft nur. Ja, ja, haben die Schwestern gesagt, das wissen wir ja am letzten Tag. Nein, und das ist es, was er ihn noch einmal hat herausholen müssen. Ein fünfter kleiner Punkt, Jesu Tränen zeigt uns, wann und weshalb wir weinen dürfen. Dreimal lesen wir, dass Jesus geweint hat, am Grab hier, dann bei der Tempelreinigung in Jerusalem, kommen wir noch dazu, und auf Gethsemane. Jesus hat nie für sich selber um sich geweint. Er hat immer nur für andere Tränen gehabt. Und selbst die Frauen, die nachher sagen, nicht wie er unter dem Kreuz zusammenbricht, dann sagt er ihnen, weint nicht über mich, weint über euch. Das heißt, er weiß genau, er braucht diese Tränen nicht, es ist um unseres Willen. Wenn er Tränen vergossen hat, dann immer über andere. Über den Tod, über Sünde, über Gericht Gottes. Die Qual der Verdammten in der Rückschau, wenn man dann vielleicht zurückschaut, sie haben sich gefreut über Dinge, wo man vielleicht hätte sagen können, da brauchst du dich nicht drüber freuen. Man hat geliebt, was man, ja, wo Gott sagt, das geht nicht. Und sie haben geweint vielleicht über Dinge, wo man gesagt hat, da brauchst du nicht weinen. Sie haben Tränen vergossen über Eitelkeit, Tränen des Stolzes, Tränen der Leidenschaft, des Ehrgeizes, der Habsucht. Aber dort, wo sie hätten eigentlich weinen sollen, dort haben sie trockene Augen gehabt. Sie hätten über die Entfremdung von Gott, ihren Undank, die Liebe zur Welt, über ihre Sünden, den sittlichen Verfall, ihren verlorenen Zustand weinen müssen. Ja, was bei dem Herrn Tränen hervorrief, darüber haben andere gelacht und umgedreht. Was seine Seele erfreut hat, darüber haben die anderen gejault und geweint. Und wenn wir jetzt in die Welt hineinschauen, in der die Sünde regiert, wie viele Schmerzen und wie viel Weh folgt darauf? Schaust du in dich hinein, oh, was ist dort los? Darüber könnte man jaulen und weinen. Ja, die Tränenströme über unsere Sünde, die werden uns nie gereuen. Aber die Tränenströme über das, was uns hier so lustig macht und wo wir vielleicht Entbehrung haben, die werden wir gereuen. Ein sechster kleiner Punkt noch. Jesu Tränen zeigen uns, wie wir den Tod anzusehen haben. Der Tod ist ja immer etwas Unnatürliches, etwas Widernatürliches. Er gehört eigentlich nicht in den Plan Gottes hinein. Und nicht umsonst sind die Bestrebungen Unendlichkeit letztendlich durch diese transhumanistischen Bewegungen zu sich selber zu erarbeiten, ganz, ganz groß. Man arbeitet vehement daran, den Tod auszuschalten, das Leben zur Unsterblichkeit letztendlich mutieren zu lassen. Und jetzt weint der Schöpfer selber. Im Licht der Tränen Jesu werden alle Argumente der sogenannten Weisen, Harari, Kurzweil und wie sie sich alle nennen, zunichte gemacht. Anderen wird vorgeschwatzt, dass der Tod etwas Natürliches sei, aber es ist etwas Unnatürliches. Andere sagen, ja, der Tod, den brauchen wir, um evolutiv voranzukommen. Und es ist eine Lüge, Die Schrift sagt es ganz anders. Der Sündesold ist der Tod. Aber die Schrift sagt auch klar, hier am Grab Lazarus wird die Wahrheit verkündigt. Der Tod ist keine natürliche Erscheinung. Die Tränen Jesu lehren uns, dass der Tod eine Zerrüttung in der Natur darstellt. Der Tod ist kein Gesetz wie irgendein anderes Gesetz der Naturwissenschaft. Die Tränen Jesu bezeugen uns ganz deutlich, das ist die Ausführung eines furchtbaren Gerichtsurteils. Der Tod ist kein Werk Gottes. Die Tränen predigen uns, der Tod ist die Zerstörung des Werkes Gottes. Und wenn wir die Tränen des Herrn erkennen, ihre Bedeutung erfassen, dann würden wir sehen, wie der Schöpfer selber am Rande des Abgrundes steht und seinen Geschöpfen, die dort hineingefallen sind, nachschaut. Er sieht nicht mehr die Züge dieses göttlichen Bildes, was ursprünglich da war, sondern er sieht nur noch ein Zerrbild dessen, was jetzt übrig geblieben ist. Aber Jesus, er bleibt nicht bei der Hässlichkeit der Sünde stehen. Er verweilt nicht bei dem Fluch, den der Leib betroffen hat. Er denkt an den zweiten Tod, und der ist noch viel furchtbarer. Die ewige Verlorenheit in der Hölle. Und jetzt ist es das Wunderbare, durch Jesu Auferstehung haben wir Anteil an dieser neuen Welt. Der Tod ist entmachtet. Der ewige Tod, dem wir alle entgegensteuern ohne Jesus. Warum steuern wir dem zu? Haben wir was Dummes getan? Nein. Sondern wir leben im Bereich der Finsternis. Und das ist der ewige Tod. Die Hölle wird einmal nichts anderes sein als ein Leben ohne Gott. Ohne Jesus. Jetzt können wir es, dann müssen wir es. Das ist die Hölle. Tod, wo ist dein Stachel? Sünde, wo ist deine Kraft? Jesus will uns in den Himmel führen. Und die Tränen Jesu zeigen uns das in wunderbarer Weise. Wie er ringt um uns, wie es ihm nicht egal ist, was mit uns ist und wo wir hinkommen. Amen.